Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu unserem 47. Ausgabe unseres Podcasts Berlins schönste Seiten mit Felix Müller von der Morgenpost und Sonja Longuelius und Janika Gellinek vom Literaturhaus Berlin. Heute ist erst der 18. März. Wir zeichnen diese Folge auf, die Sie jetzt hoffentlich heute am Ostermontag hören können. Müssen also ein bisschen gedanklich in den Zeiten hin und her springen, haben dafür aber eine besonders vielfältige Auswahl für Sie und für euch. Wir starten mit dir, Felix. Du bist mit einem gewissermaßen historischen Buch hier aufgelaufen. Schon erschienen 2010, Martin Gayford, Der Mann mit blauem Schal. Ich saß für Lucian Freud. Wie kam es, dass du uns gesagt hast, ach, ich lese das gerade, ich habe Lust, das im Podcast vorzustellen?
Ich bin ein großer Fan von Julian Barnes und ich lese eigentlich alles, was Julian Barnes schreibt. Manchmal mit zeitlicher Verzögerung, manchmal liegen seine Bücher wirklich 2-3 Jahre bei mir rum, aber irgendwann lese ich sie. Und ich habe kürzlich angefangen, ein Buch von ihm, das heißt Kunst sehen. Das hatte ich immer so hinterangestellt, weil ich dachte, okay, das ist so eine Aufsatzsammlung, musst du jetzt nicht sofort lesen. Und das ist tatsächlich eine Aufsatzsammlung über Kunst, wo er seine Lieblingsmaler, man muss wirklich sagen Maler, kaum Malerinnen, ich glaube gar keine Malerinnen, behandelt und in sehr schönen, assoziativen, klugen Essays würdigt. Und in diesem Buch wurde am Rande erwähnt, dieses Buch. Und zwar so lobend und so interessant, dass ich dachte, das musst du lesen. Und so bin ich drauf gekommen und habe mir das dann besorgt. Mann mit blauem Schal erschien im Piet Meyer Verlag, den es leider nicht mehr gibt. Leider sage ich deshalb, weil das, wie ich finde, ein außerordentlich schön gemachtes Buch auch ist. Es ist aber immer noch erhältlich. Also man kann es über die üblichen Bezugskanäle im Internet bekommen. Hast du ja auch gesehen.
Ich habe es im Buchhandel bekommen. Ich habe es gekauft im Buchhandel, genau.
Ja. Und es ist eine, wie ich finde, ich stelle mir häufig die Frage, weil ich damit beruflich zu tun habe, wie schreibt man über Kunst? Wie macht man aus dem Anblick dieses Mediums Kunst gute und schöne und interessante, lesenswerte Texte? Und da habe ich aus diesem Buch sehr viel mitgenommen. Ich kann kurz mal erzählen, worum es geht.
Aber sag doch vielleicht erst noch mal, wenn du dir diese Frage schon vorab gestellt hast, wenn du über Kunst schreibst, wie schreibst du über Kunst? Oder was sind da so deine Parameter?
Es hat immer, und das sieht man in diesem Buch auch, ich glaube, also ich gehe selten aus einem Text raus und denke, Mensch, da hast du jetzt was Tolles gemacht. Eigentlich passiert das nie. Aber bei Texten, wo ich im Nachhinein denke, okay, der ist besser als viele, die du geschrieben hast, ist es meistens so, dass diese Texte in irgendeiner Weise auch was mit mir zu tun haben. Dass ich diese in dieser Kunst was gesehen habe, was ich auch in mir vorgefunden habe und versucht habe, das miteinander in Beziehung zu setzen. Um es mal ganz grob und pauschal zu sagen. Und ich glaube, das ist genau das, was Martin Gayford in diesem Buch auch tut. Vielleicht kurz zum Inhalt. Martin Gayford, den werden nicht viele kennen, ist ein in England allerdings sehr prominenter und renommierter Kunstkritiker, der für den Telegraph geschrieben hat, für den Spectator, für andere Medien mehr. Da in der Kunstszene unheimlich stark unterwegs ist, ein tolles Buch über Van Gogh geschrieben hat und auch viel mit lebenden Künstlern zu tun hat. Unter anderem mit Lucian Freud, der Enkel von Sigmund Freud, Sohn von Ernst Freud, der hier Architekt war in Berlin, bis er 1933 aus naheliegenden Gründen sich als Jude zur Auswanderung gezwungen sah, zusammen mit seiner Familie. Weshalb Lucian Freud, nachdem er hier übrigens auch das französische Gymnasium besucht hat, also wirklich Berliner Wurzeln hat, dann auch nach London gekommen ist und dann im Grunde genommen sein Leben lang gemalt hat. Sehr faszinierende Bilder, wie ich finde. Also ein Künstler, den man wirklich entdecken kann, der eine unheimliche Bandbreite in seinem Lebenswerk hinterlassen hat, unheimlich im Frühwerk, unheimlich detaillierte, kleinteilige Zeichen, wo in der Iris eines Auges jeder Farbstrang wichtig war, bis hin zu sehr, grobschlächtig ist das falsche Wort, aber sehr pastösen, mit wilden Strichen gemalten Porträts, die trotzdem in irgendeiner Weise die Persönlichkeit der Abgebildeten Figur irgendwie gut einfangen, finde ich. So, und dieses Buch schildert eine achtmonatig, Sitzung von Martin Gelfort bei Lucian Freud, der ihm also eines Tages vorschlägt, kann ich nicht mal Modell bei Ihnen sitzen? Eigentlich damit rechnet, dass Lucian Freud ein sehr launenhafter Mensch ist und sagt, nö, keine Lust. Aber er macht das dann tatsächlich und hat während dieser Monate dann Tagebuch darüber geführt. Deswegen heißt das Buch auch Mann mit blauem Schal, weil, wie man hier auf dieser Abbildung ganz gut erkennen kann, er einen blauen Schal trägt. So benennt Lucian Freud meistens seine Bilder. Also nicht nach den Namen, obwohl er mitunter recht prominente Menschen malt, sondern mit dem, was man da sieht. Mann mit blauem Schal. Ein unheimlich spannendes, wie ich finde, lebendiges Porträt dieses Menschen, Lucian Freud. Ich weiß immer nicht, ob man Lucian
oder Lucian.
Ich habe einen Vortrag von Martin Gelfort auf YouTube gesehen, wo er tatsächlich Lucian sagt.
Okay.
Aber er sagt auch Francis Bacon.
Okay.
Francis Bacon. Also man kann, glaube ich, beides sagen, um das mal aus der Welt zu schaffen. Wo man unheimlich viel über die Eigenheiten, die Schrullen dieses interessanten Malers lernt, wie er ein Bild malt, nämlich sehr körperlich, irgendwie immer wieder mit der Leinwand kämpfend. Ich stelle mir das vor wie so ein Torero, der mit so einem Stier agiert und der dafür auch sehr lange braucht, im Gegensatz zu vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern, nämlich die beschriebenen 8 bis 9 Monate. Man lernt viel über die Frage, was Porträts eigentlich sind, oder kommt ins Nachdenken darüber, was Porträts eigentlich sind, und stellt sich am Ende auch die Frage, ob in so einem Porträt tatsächlich wesentlich der Abgebildete zu sehen ist und wie viel von dem Künstler darin steckt. Mhm. Eigentlich ist das Ergebnis einer hochinteressanten zwischenmenschlichen Interaktion. Er sagt irgendwann auch mal, das ist vielleicht auch die Nase stammt von Freud und ist nicht meine. Das ist aber nur als banales Beispiel für was Tieferliegendes. Also da steckt auch unheimlich viel von der Persönlichkeit dieses Künstlers drin. Und das kann man da entdecken. Und das hat mich an diesem Buch sehr fasziniert und eingenommen.
Ja, ich erinnere das auch noch. Ich habe das vor ein paar Jahren gelesen und fand das unheimlich spannend. Ich glaube, es sind irgendwie 140 Stunden oder so, weil ich meine, diese 8 Monate sagen einem ja noch nicht, wie viel das ist. 8 Monate, klar, ist ein langer Zeitraum. Wie viele Stunden saß er aber da, um sich halt malen zu lassen? Und ich finde, was er wirklich toll macht, ist ja so, er macht ein Doppelporträt. Also am Ende hast du ja 2 Porträts, das schriftliche Porträt über Lucian Freud und das gemalte Porträt über Gelfort. Also das finde ich schon faszinierend, wie sich da Bild und Text wirklich mal verschränken.
Ja.
Naja, beziehungsweise ich finde noch darüber hinausgehend, weil ich eigentlich über den Zusammenhang von Tagebuch und Porträt nachgedacht habe. Na, er sitzt da ja immer, es hat auch so eine Routine, das Bild entsteht langsam und der Text entsteht langsam und man erfährt in beiden mehr und mehr, sowohl über den einen als auch über den anderen. Also irgendwann weiß man, wie die Kinder von Martin Gelfort heißen, wie seine Frau heißt. Das kommt ja so zu, es wird immer weiter angereichert, wie auch dieses Gesicht immer weiter.
Ja.
Er sagt, er geht ja von einer Farbfläche aus und das breitet sich dann aus. Und analog dazu, ne, der schriftliche Prozess im Tagebuch.
Stimmt, genau. Also dieselbe Frage, die man an ein gemaltes Porträt richtet, kann man natürlich auch an diesen Text richten. Ne? Also wie viel steckt da von welcher Person eigentlich genau drin? Es gibt eine schöne Episode, die ich noch erzählen möchte, weil ich die wirklich unheimlich rührend fand. Und zwar spart der Maler sich den Schal ganz bis zum Schluss auf. Das ist ja eine Farbe, die er selten verwendet, dieses klassische dunkle Navyblau. Eines Tages will er aber damit beginnen und Martin Gelfort nimmt auch Platz und Freud guckt sich das an und sagt, naja, heute ist vielleicht ein schlechter Tag und fängt an, was anderes zu malen. Danach geht Gelfort nach Hause und seine Frau und erzählt seiner Frau davon und die Frau sagt, sag mal, ist dir eigentlich bewusst, dass du 2 von diesen Schals hast und dass der eine ein bisschen dunkler ist als der andere? Er sagt, nee, wirklich? Und stellt fest, das ist tatsächlich so und dass er an diesem Tag tatsächlich diesen etwa so um Nuancen dunkleren Schal getragen hat, was den Künstler so irritiert hat. Da sieht man, wie stark und wie intensiv dieser Mensch in der Farbe lebt und seine Bildkomposition auch auf dem Widerspiel von Farben aufbaut. Denn unabhängig davon, dass er diesen Menschen abbilden will, will er natürlich auch ein in sich stimmiges, funktionierendes Gemälde erschaffen. Und das hängt wieder an ganz anderen Kriterien. Er macht eine Radierung, auf den letzten 20 Seiten wird das geschildert. Und da sagt Gelfort dann, ja, er will offensichtlich den Ansatz eines Doppelkinns bei mir mit aufs Bild bringen und macht dann immer so, zieht dann den Kopf so hoch, damit dieses Doppelkind nicht auf dem Bild landet. Stellt dann aber fest, als das Bild fertig ist, als die Radierung sozusagen spiegelverkehrt gedruckt worden ist, dass diese Falte in seinem Hals unheimlich wichtig ist, damit die Gesamtkomposition des Bildes nicht nach rechts wegkippt.
Ja.
Also es gibt sozusagen auch jenseits der zwischenmenschlichen Ebene gibt's halt auch unheimlich viele Aufschlüsse darüber, wie wird ein Bild eigentlich aufgebaut. So. Und das hat mich fasziniert.
Und auch da ja nochmal, was ich auch so schön fand, in dem Vergleich Porträt-Radierung, dass er da ja eher so ein trauriger oder etwas angespannter Mensch zu sein scheint, während hingegen in dem Porträt vom Mann mit blauem Schal, das finde ich, glaube ich, das schönste Detail, ist so ein Anflug eines Lächelns, ne, ja, wo man gar nicht weiß, wo das genau herkommt, zu sehen. Und dass das dann eben auch wieder, ne, zurückgebunden wird auf die vielen Gesichter, die ein jeder hat. Und was ich, glaube ich, fast mit am faszinierendsten fand, war diese, das Porträtmalen als eine Kunst der Kommunikation. Dann gehen ja im Anschluss immer miteinander essen. Und dass das für Freud zum Arbeitsprozess dazugehört, dieses Miteinander essen gehen, das ist ja Teil der Sitzung, um halt seinen Gegenstand, Martin Gayford in dem Fall, noch beobachten zu können, über den etwas zu erfahren. Und auf einmal spannt sich, finde ich, so ein Riesenpanorama auf. Das ist, was kann das alles sein? Ne? Also ein Porträt zu malen, in dem du eben jemand halt auch dann beim Abendessen im Restaurant kennenlernst, um dann vielleicht zu wissen, wie das Farbverhältnis Augenbrauen und Lippen ist. Also das finde ich, also war, glaube ich, so mein größter Lesegewinn, ne, das halt als so, als ja wie so eine ganzheitliche Kunst, ja, zu verstehen. Ja.
Er malt den Menschen in der Zeit. Er malt ihn nicht als, also nicht wie von einer Fotografie abgemalt, sondern er malt ihn tatsächlich über einen ganz langen Zeitraum hinweg und versucht, möglichst viele Facetten von ihm einzufangen. Das macht diese Kunst so.
Weißt du zufällig, Sonja, als unsere Kunsthistorikerin, wo kann man eigentlich Freud sehen? Gibt es irgendwo eine größere Sammlung?
Also ich bin mir nicht ganz sicher. Weißt du,
ich glaube, in Berlin würde ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, in Berlin gibt es nicht viel von ihm.
In Berlin gibt es nicht viel. Nee, genau, ich habe nur gesehen, wo es überall große Ausstellungen gab, aber wo es eigentlich einen größeren Bestand gibt.
Mich würde ja noch interessieren, wie er diese Entscheidung getroffen hat, also Lucian Freud, dass er jetzt den Gayford porträtiert, weil also sozusagen einmal, okay, fand er ihn interessant, fand er das Gesicht interessant, hat er gedacht, ah ja, da hätte ich Lust, 140 Stunden zu investieren. Oder ist es auch so strategisch als Künstler natürlich zu sagen, okay, wunderbar, super Deal, das ist eine interessante Figur und gleichzeitig bekomme ich natürlich von einem Kunstkritiker auch noch einen Text über mich.
Aber man hat das Gefühl, dass er da darüber hinweg ist. Der ist ja dann 81, glaube ich, als er das...
Ja, aber über Legacy ist man, glaube ich, nie hinweg. Oder viele Menschen nicht. Also ich glaube sozusagen dieses Bilden in die Zukunft und da nochmal irgendwie was draus machen, das könnte interessant gewesen sein.
Könnte, werden wir nie erfahren.
Nein.
Aber ein echter Lesetipp. Noch eine abschließende Frage, was mich interessiert. Man erfährt ja unheimlich viel, auch so ein bisschen Klatsch und Tratsch und über andere Künstler und über sein wildes Bohem-Leben. Aber es ist nicht so ein Klatsch-Kompendium, wie ja manchmal auch so diese, ne, so Tagebücher oder auch diese, ne, immer um ein Jahr herumgruppierten Bücher sind. Warum glaubst du, ist es das nicht? Weil es sozusagen doch immer so ausbalanciert ist mit den Kunstbetrachtungen.
Ich glaube, dafür ist Gayford zu sehr interessiert an dem, was da gerade passiert.
Ja.
Also man könnte ja, wenn man das wirklich, wenn man jetzt erwartet hätte, ein biografisches Werk über Lucian Freud zu lesen, dann hätte man natürlich auch sagen können, Moment mal, wo ist denn die Abhandlung über seine frühe Zeit in Berlin, wo ist denn seine Kunst, wie er überhaupt eingestiegen ist in den Kunstbetrieb. Das sind ja unheimlich große Lücken, dass die aber gar keine Lücken sind, weil dieses Buch von was ganz anderem handeln will, nämlich von der Begegnung dieser beiden Menschen und von der Frage, wie ein Bild entsteht. Und darin ist dieses Buch sehr gut, finde ich. Und deswegen ist da auch, also ist das menschliche Umfeld und Klatsch und Tratsch nur dann interessant, wenn es in irgendeiner Weise wirklich unmittelbar zusammenhängt mit diesem Prozess, mit diesem Zusammensein im Atelier.
Jetzt zu einem ganz anderen Buch, was mich aber auch beschäftigt hat in der Frage, wie hängen die verschiedenen Medien zusammen, weil Angelo Tissens, den ich euch jetzt vorstellen will, ist bekannt geworden als Drehbuchautor. Und ich habe einen kleinen Denkfehler gemacht, weil er kommt zu uns am 20. März, also von heute gesehen übermorgen. Von Zeitpunkt der Podcast-Ausstrahlung her gesehen, liegt es schon in der Vergangenheit. Ich kann also nicht die Werbung machen, die ich eigentlich machen wollte.
Aber man wird es auf dem Kanal bei euch online abrufen.
Genau, man kann es online sich nochmal anschauen und man kann und sollte, finde ich, auch die Filme von Angelo Tissens sehen. Ich habe jetzt zumindest einen gesehen und finde das im Vergleich sehr interessant. Sein großes Thema oder übergeordnetes Thema im Moment ist die Homosexualität oder Transgender. Er ist ein belgischer Autor, der eben mit Drehbuchschreiben berühmt geworden ist. 2018 ist Girl erschienen, hat eine Goldene Palme in Cannes gewonnen. Und mir war das nach der Lektüre total plausibel, wie bei ihm sozusagen Film und Literatur zusammenhängen. Beziehungsweise hätte ich da dann noch so ein paar weitere Fragen, weil alles total szenisch aufgebaut ist. Also es ist ein Buch in 16 Szenen, weitgehend im Präsens erzählt und es wechseln zwei Erzählformen ab. Einmal in der zweiten Person Singular die Erinnerung seiner Kindheit, wo er sich selbst anspricht und in der Ich-Form, aber immer im Präsens formuliert, die Gegenwart. Und die ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst. Er fährt nach Hause in den kleinen Ort, aus dem er kommt, trifft einen ehemaligen Geliebten beziehungsweise seine große Liebe, ist dort, weil seine Mutter gestorben ist und er den Haushalt auflösen muss. Und dann kehrt er wieder zurück in sein Leben, in eine WG, in sein altes soziales Netz und das war's auch schon. Es ist sozusagen ein ganz sehr still, sehr klein und alles fokussiert auf die unglaubliche Visualität des, seiner Umgebung plus diesen doch sehr schmerzlichen Erinnerungen als Kind, in der er einfach von seiner Mutter, man kann nicht anders sagen, schwer misshandelt worden ist. Und durch diese ganz strenge, ganz minimierte Form des Präsens und erste und zweite Person Singular, dachte ich, entsteht diese Visualität. Es gibt keine Namen in dem Buch. Die Mutter ist nur sie und der Geliebte ist nur er. Und es gibt eben dieses Ich dazwischen. Und diese Landschaft der Kindheit, in die er da zurückgeht und die er in ihrer Veränderung wahrnimmt. Und that's it. Und daraus entsteht aber sozusagen ein solcher Sog und auch eine solche Traurigkeit. Und als ich mich dann gefragt habe, wie kriegt er das eigentlich hin auf diesem irre reduzierten Maß, da habe ich mir dann den Film, also den Girl immerhin angeschaut und dachte, ach so, das ist seine Technik und das funktioniert großartig.
Das klingt fantastisch. Ja. Ich habe jetzt gerade an Rückkehr nach Reims gedacht. Fällt mir dazu ein, auch eine Geschichte eines...
Aber das wird alles erklärt, also da wird das ist, sozusagen es ist die Geburtsstunde der Autofiktion oder ja. die in der Gegenwart lokalisierte Geburtsstunde der Autofiktion und da wird ja ein viel größeres Panorama aufgespannt. Und hier ist es sozusagen so runterreduziert, also ich dachte, ich lese euch einen Absatz nur vor. In dieser Jahreszeit werden die Tage kürzer, die Stare versammeln sich in den kahl werdenden Bäumen, auf den Hochspannungsleitungen, die wie riesige Reißverschlüsse zwischen den Masten in die Landschaft eingenäht sind. Der Wind weht das Land Richtung Meer und den Sand Richtung Polder, Fasane flattern am Feldrand, auf der Straße liegen plattgefahrene Igel. Dann zieht sozusagen die Szenerie auf, in der er diese sehr schmerzliche Liebe zu diesem Gleichaltrigen nochmal erlebt. Und was mich dabei so fasziniert hat, auch im Film, er erzählt die Dinge, die, wie kann man das sagen, sonst der Plot sind. Also das Coming Out, der Bruch, der Tod der Mutter. Das sind ja eigentlich sonst so die Plot- Klopper, die einem erst, ne, an der sich dann, anhand derer sich dann die Geschichte sozusagen irgendwie, ne, ihre Dynamik entfaltet. Und das liegt bei ihm alles in der Vergangenheit. Also, ne, das, wo, ne, wo ich nochmal über mein eigenes Plotverständnis nachgedacht habe, ne, das, worauf, wo wir so ein bisschen drauf konditioniert sind, dass das die Geschichte ist, das liegt bei ihm sowohl im Buch als auch im Film in der Vergangenheit. Und es geht eigentlich um ein Dealen mit der Gegenwart.
Und das ist aber sein erster Roman und
genau.
Normalerweise schreibt er Drehbücher beziehungsweise dreht Filme.
Genau, also so ne, werde ich jetzt erfahren, warum ist das, macht mich total neugierig, also wie er, der offenbar schon so eine starke visuelle Sprache in den Film gefunden hat, warum ist er jetzt zum Roman gegangen, der sich aber ganz ähnlicher Prinzipien bedient. Also es interessiert mich total. Also ist aber eben, vielleicht gibt es eben noch eine Möglichkeit, ne, der sprachlichen Ausgestaltung, ne, sehr, sehr schön übersetzt von Stefanie Ochel aus dem Niederländischen, die der Film oder sozusagen, ne, das Dialogische eines Drehbuchs nicht hat. Aber genau, das mal gucken, wie es weitergeht.
Stellt man sich auch die Frage, was mit dem Vater ist? Du hast die Mutter so oft erwähnt?
Nein.
Stellt man sich gar nicht.
Stellt man sich nicht. Man stellt sich alle möglichen Fragen nicht, weil man, glaube ich, diese, oder ich kann jetzt, dann fange ich mich an zu wiederholen, weil die Bilder so stark sind und er damit auch deutlich macht, was nicht erzählt werden muss. Ne, diese, warum die Mutter ist offenbar eine starke Alkoholikerin? Warum, wo ist der Vater? Warum ist die so runtergekommen, dass sie ihr eigenes Kind so misshandelt? Wie ist er da rausgekommen? All das wird sozusagen weit aus dem Erzählraum verbannt und ist aber zugleich, ne, in der Stärke der Gegenwart oder, ne, in dieser ungeheuren Intensität, in der er die Gegenwart schildert, präsent.
Wow.
Ja. Ich dachte, ich muss mich jetzt einmal so richtig konzentrieren,
ja,
um zu sagen, ne, was ist da eigentlich so gut bei so einem, ne, Minimal Art Roman? Ja.
Das hast du sehr gut gemacht. Also ich habe das Gefühl, ich habe es sehr gut verstanden, ja,
sehr
gut, was du darüber bringen wolltest. Darf ich selber die Überleitung machen?
Ja, darfst. Oder hast du? Ja, natürlich. Nein, ist doch super. Cool.
Weil jetzt tatsächlich interessanterweise herauskommt, wie unterschiedlich unsere beiden Bücher sind. Und zwar, obwohl sie einige Themen gleich sind und sich wiederholen, also eben auch der fehlende Vater und die alkoholkranke Mutter. Und das Buch, was ich aber heute mitgebracht habe, Lana Lux, Geordnete Verhältnisse, gerade bei Hansa Berlin erschienen, ist total plotbasiert. Also funktioniert nämlich ganz anders und arbeitet nicht mit den Bildern, die du jetzt sozusagen von Angelo Tissens evoziert hast, die sozusagen alle im Abspann sagen, das stimmt es nicht, nebenbei laufen, sondern es geht ganz stark um Plot. Es ist ein sehr heftiger Roman. Sprachlich ist er interessant, weil er so hin und her schwankt zwischen total kindlich naiv, also einer Sprache, wo ich am Anfang auch Schwierigkeiten hatte, reinzukommen, die aber aufgrund der Geschichte dann doch passt, und brutal ehrlich. Also es ist auch eine sehr brutale Sprache. Also da schwankt das immer hin und her. Und Lana Lux nimmt, oder die Erzählerin, wobei man muss sagen, eigentlich erzählen ihre Figuren selber die meiste Zeit, nimmt sowohl eine Opfer- als auch die Täterperspektive ein. Es geht nämlich um häusliche Gewalt. Und ihre beiden Protagonisten sind Philipp und Faina, und beide zusammen erzählen diese Geschichte, die in drei Kapiteln aufgeteilt ist. Das erste ist aus der Perspektive von Philipp erzählt, das zweite von Faina und logisch dann das dritte von den beiden im Wechsel. Ab und zu gibt es eben auch noch eine Erzählstimme, die aber relativ selten auftaucht. Und die Geschichte, die Lana Lux hier erzählt, ist die Geschichte einer ungleichen Freundschaft. Einer Freundschaft, die schon als Kind in der Kindheit beginnt. Faina ist ein jüdischer Kontingentflüchtling, wie man so sagt, aus der Ukraine und kommt ungefähr mit 10 Jahren nach Deutschland in die Klasse von Philipp. Und Philipp nimmt sich ihrer gleich an und nimmt sie sozusagen unter seine Fittiche, was aber auch was sehr Paternalistisches hat. Also nicht immer nur sozusagen wohlwollend ist, sondern er ist eben auch der Außenseiter in der Klasse bisher gewesen. Er ist ein zutiefst gestörtes Kind, aufgewachsen bei einer alkoholkranken Mutter, die ihn auch verprügelt hat oder verprügelt, die später Selbstmord begeht. Also sozusagen total schwierige Familienverhältnisse. Fainas Familienverhältnisse sind auch schwierig als Geflüchtete aus der Ukraine. Eltern, die nicht richtig im neuen Land ankommen, die die Sprache nicht beherrschen und so weiter. Und diese Geschichte wird erzählt im zweiten Kapitel dann aus der Sicht von Faina als junge Frau, die sich eigentlich befreit hat von ganz vielen, inzwischen augenscheinlich in unserem Land angekommen ist, gerade ein tolles Stipendium in Israel hat, dort irgendwie erfolgreich im Studium ist und plötzlich aber, man muss es einfach sagen, so völlig abschmiert in der Partyszene und schwanger wird, zurückkommt nach Berlin, nach Deutschland zurückkommt und in eine totale Abhängigkeitsverhältnis gerät mit ihrem ehemaligen besten Freund Philipp, der nämlich inzwischen gesettelt ist, Geld hat, sie aufnimmt, alles für sie bezahlt, dieses Kind auch adoptiert und sie sozusagen in eine Situation bringt, wo sie finanziell abhängig ist, ob der Sorgerechts abhängig ist, mit allem eigentlich von diesem Mann, der eigentlich ihr Freund ist, in eine Abhängigkeit gerät. Und das dritte Kapitel fasst dann eben zusammen, wie diese Freundschaft, toxische Freundschaft, in eine totale Katastrophe abgleitet. Und dieser Roman will unheimlich viel, verhandelt ganz, ganz viele Themen. Also ich habe jetzt wirklich nur mal so die gröbsten für mich aufgeschrieben. Also Freundschaft, es geht um Liebe und Sexualität. Er ist eher im Spektrum asexuell. Sie ist eher im Spektrum sehr starke Libido. Also um nur mal so ein paar Themen anzureißen. Es geht um erst ungewollte junge Mutterschaft. Dann diese Frage der jüdischen Kontingentflüchtlinge. Auch wie das Jüdische in ihr wieder erstarkt, während es bei ihren Eltern eigentlich zu trockenen Ritualen vielleicht noch verkommen ist oder überhaupt nur noch da ist. Es geht um Alkoholkrankheit, Gewalt, häusliche Gewalt und auch Femizid. Also es ist wirklich ein stark Plot, getriebener Roman, der sehr viele Themen verhandelt, vielleicht ein bisschen zu viele Themen, um in allem sozusagen anzukommen.
Und hast du das geglaubt?
Habe ich die Geschichte geglaubt? Ja. Ich habe ihre Geschichte geglaubt und ich finde den Philipp unheimlich schwierig. Also was Lada Lux versucht, ist eben beide Perspektiven einzubringen, also auch die Tätergeschichte von einem, wie gesagt, sehr traumatisierten Jungen, der dann sehr später zum Täter wird. Und diese, ich nenne es jetzt mal so Opfergeschichte von einem eigentlich lebensfrohen Mädchen, das später in so eine totale Abhängigkeit sich begibt, geriet, wie auch immer. Ich finde, dass sie in dem Sinne glaubwürdig war, vielleicht auch mit dem Wissen über die Autorin selbst, die man so im Hintergrund hat. Ich finde, es gibt so ein paar Passagen, die sehr stark sind, was so diese jüdischen Kontingentflüchtlinge und die Probleme angehen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was sie sehr beschäftigt und wo ich fühle, dass sie da zu Hause ist. Bei Philipp ist es mir schwerer gefallen.
Also ich fand halt so sehr, ich hatte große Mühe, sowohl was Plot als auch Sprache angeht. Und konnte es nur festmachen daran, dass es so wie so Temperaturunterschiede im Roman gibt, also der Philipp, ne, der labert ja irgendwie so vor sich hin, eben in dieser bisschen pseudo bemüht gegenwärtigen Sprache. Man erfährt unglaublich viel, finde ich, was völlig irrelevant ist, ne, Seiten um Seiten, so ein Tinder-Date mit irgendwie einer Frau in einer Bar. Und dann gibt es so Momente, wenn er zum Beispiel über dieses verkrachte Silvester schreibt, ne, wo er mit seiner alkoholkranken Mutter beim Silvester bei diesen jüdischen Kontingentflüchtlingen zu Hause sind, die Mutter dort dann Wein eingeschenkt bekommt, er sich vor lauter Panik einnässt, sozusagen eine fürchterliche Szene wird. Und da dachte ich, ja, da ist es doch. Was soll mir dieses Gequatsche und irgendwie so unkonzentrierte Seiten füllen mit irgendwie uninteressanten Informationen, wenn es so prägnante und so schmerzliche Erinnerungen gibt? Und damit bin ich schlecht klargekommen, weil da ist ja was ganz Ehrliches, Schmerzliches zu spüren. Und das wird aber, und da ist mir auch die Perspektive der beiden nicht richtig klar geworden, ne? Sozusagen durch so ein Redeschwall, sage ich jetzt mal, dann wie untergegangen gebuttert und
also sie hat das Buch ja gerade präsentiert und Dimitri Kapitelmann hat moderiert und ich finde das ein ganz spannendes Gespräch geworden, wo es auch um diese Fragen auch ging, warum das so wichtig war, eigentlich diese Täterperspektive mit reinzubringen. Und sie hat in diesem Gespräch gesagt, naja, den Tätern, also nicht, dass sie sich auf die Stelle, an die Stelle der Täter stellen möchte, aber den Tätern wird auch sehr wenig Hilfe angeboten. Also wo gehen die eigentlich hin, wenn die merken, also der rastet einfach immer aus. Ja? Also der, ob er Alkohol trinkt oder nicht, ist eigentlich egal. Das tut er am Ende auch noch, aber der wird einfach richtig gewalttätig. So. Und wo gehen diese Leute eigentlich hin? Also es war ihr unheimlich wichtig, diese Perspektive reinzubringen. Und ich finde auch, genau, diese solche Szenen, die sind sehr stark. Er ist, dieses Gelabere gehört, glaube ich, dann auch zu ihm. Also so habe ich es gelesen als Figur. Ne? Er ist ja auch der große Investment-Trader da irgendwie, der angeblich, also er hat ja auch irgendwie ein bisschen Geld geerbt und dann irgendwie läuft es am Anfang ganz gut. Ich glaube, dieses Gelaber, das gehört zu dieser Figur.
Aber weißt du was, was mich daran, nee, weil im Grunde ist es ja eine total spannende Konstellation, ne? Dass du eben sagst, okay, der eine hat es geschafft, die andere nicht. Ne? So mal in den herkömmlichen, ökonomisch orientierten Metaphern gesprochen. Was passiert, wenn die so eine innige Kindheitsfreundschaft verbindet, ne, an diesem Punkt ihres Lebens wieder zusammenkommen? Und dadurch, dass er aber, der ja sozusagen auch als Erster spricht, sich so präsentiert als so ein, ne, ich sag mal so ein bisschen so ein Schluffi, der genau, ne, irgendwie da, also diese Szene mit diesen beiden Frauen da in der Bar, ne, die hat mich unglaublich gelangweilt und fand es dann aber so seltsam, dass seine Selbstpräsentation die eines Coming of Age Schluffi Studi VZ, wie heißt das nochmal?
Studi VZ.
Wo ich auch dann so, hä, Studi VZ?
Na, weil das alles so früh spielt,
genau, ne? Spielt alles so früh, wird alles nochmal so aufgerufen. Dann ne, ihr Riesenbruch ist wegen des Einschläfern eines Hundes, wo ich auch immer dachte, was hat jetzt diesen großen Bruch vorher oder ausgelöst? Da finde ich das sozusagen, da klaffen dann Anspruch und Plot so weit auseinander. Also dann hätte ich mir, wenn ich jetzt rumfantasiere, ihn mehr als so einen etablierten Ehemann im Reihenhaus, der alles total im Griff hat. Und dann kommt sie und bringt das so durcheinander. Bei ihm ist ja gar nicht so viel durcheinander zu bringen, weil er eh in so einer, ich sag mal, sehr fluiden Lebensform unterwegs ist. So. Und ich glaube, das hat mir sozusagen so weder sprachlich noch auf Ebene des Plots so richtig eingeleuchtet, um dann das, was ja total plausibel klingt, am Ende nachzuvollziehen, dass du sagst, okay, du hast den Täter, du hast das Opfer und dann hast du ne, die schlimme ausgehende Geschichte.
Die Geschichte beider.
Ja.
Ja, ich glaube sozusagen, es sind total viele spannende und wichtige Themen in diesem Roman drin und aber es ist fast zu viel. Ne? Also ich meine zum Beispiel über Asexualität, wann redet man denn darüber? Wie spannend ist das denn? Also so eine Figur zu haben, die einfach sagt, körperliche Nähe ist es für mich nicht, aber ich brauche trotzdem natürlich ein Gegenüber. Also das hätte mich wahnsinnig interessiert. Oder ich meine, gut, und häusliche Gewalt, ehrlich gesagt, also es gibt ja jeden dritten Tag einen Femizid in Deutschland, also um mal kurz die Zahl auszupacken. Also das ist schon ein Thema, da können wir auch öfter drüber reden, schreiben, miteinander diskutieren. Es ist ein bisschen zu viel. Zu viele Themen anhand von zwei Charakteren, die dann zu wenig Zeit haben, das vielleicht auch auszuleben oder auszufüllen.
Oder überhaupt Charaktere zu werden, die diesen, ne, das tragen können. Ja, das finde ich, glaube ich, eine plausible Analyse.
Ermöglicht das Buch in irgendeiner Form Identifikation mit einer der Figuren?
Wie gesagt, also mir fiel das mit Faina leichter als jetzt mit Philipp. Der ist mir sehr fremd. Also witzige Szenen sind dieses, wo klar wird, wie deutsch er ist, wie sie ihn als Deutschen dann, ne, das ist so die Kartoffel-Analogie. Geht's um Schuhe ausziehen zum Beispiel, wo zieht man seine Schuhe aus? Die Deutschen latschen immer irgendwie in alle Wohnzimmer rein und bei den Ukrainern ist irgendwie klar, du ziehst halt natürlich ordentlich deine Schuhe am Eingang aus und solche Sachen. Da wird es irgendwie gut in diesem Gegensatz. Und ja, identifizieren also mehr mit der Faina, aber ja, auch nicht, also schwierig. Mhm.
Genau. Und nachdem du die Überleitung gemacht hast, nehme ich das jetzt als Abschlussfrage. Wie würde ein Film daraus aussehen? Könntest du dir den so kurz vorstellen, in irgendeinem oder einem bestimmten Stil gedreht oder wie, was wäre da das Entscheidende?
Ich glaube, dass man die Szenen, also wenn man das so erzählen möchte, diese zwei Perspektiven, das finde ich schon gut, das finde ich auch schlüssig, dass wir ihn erst kennenlernen und dann sie, man hätte es auch andersrum machen können und gleichzeitig wiederholt sich ja nichts. Also da ist es nicht langweilig, es schließt sozusagen ne, auf aneinander an. Ich glaube, dann hätte ich die Szenen, ich bin keine Filmemacherin, aber mehr miteinander verschränkt oder gegeneinander geschnitten. Es macht schon Sinn, diese Frage der häuslichen Gewalt aus zwei Perspektiven zu erzählen. Und im Film könnte es gelingen. Vielleicht jemandem wie Angelo Thyssens.
Okay, wir werden das anmoderieren. Damit kommen wir zum Ende unseres Ostermontag-Podcasts. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, ihr hattet Vergnügen. Wir hatten es auf jeden Fall und genau, gehen jetzt in eine kleine Pause, von der Sie gar nichts mitkriegen, weil wir ja den Podcast aufgezeichnet haben und freuen uns auf Folge 48.
Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.